In Kuba ist immer wieder ein Gedanke durch meinen Kopf, nämlich ein Thema von heute Morgen, Zivilcourage. Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten. Wenn wir Medien konsumieren, dann wollen sie uns klar machen, es ist noch fast nie so schlimm gewesen, es wird immer schlimmer. Aber die Realität, der Mensch ist schon immer barbarisch gewesen. Seit Adam und Eva. Schon in der zweiten Generation hat der eine Bruder den anderen ermordet. Und vor der Sintflut, und ich habe das neu entdeckt, das ist mir noch nie so aufgefallen, gibt Gott sein Menschenbild ab. Vor der Sintflut. Und da sagt er, der Mensch kennt kein Recht und Ordnung. Das einzige Gesetz, das er kennt, ist Grausamkeit. Was heute immer passiert, es ist nie besser gewesen. Christenverfolgung gibt es seit 2000 Jahren. Und wenn man an die Kirchengeschichte denkt, da kommt mir so ein blutrünstiges Machtgerangel oder dann unheilige Allianzen zwischen Klerus und Politiker in Sinn. Kathedrale wecken in mir zwiespältige Gefühle, Notre Dame in Paris. Der Bauzeichner, der ist fasziniert, dass man so etwas bauen kann. Und wenn ich über die Motivation nachdenke, warum das so Kathedrale gebaut worden ist, dann wird es mir ein bisschen schmauch. Es ist mehr um menschliche Ehre, sich ein Denkmal errichten gegangen, Macht ausüben, als um Gottes Ehre. Heute nimmt Christenverfolgung zu. Man rechnet, dass etwa 200 Millionen Christen weltweit massiv verfolgt werden. Da in Indien werden Christen immer wieder von radikalen Hindus werden sie umgebracht, geschlagen, schikaniert, Kirchen werden runtergebrannt und vom Staat her passiert diesen Hindus nicht sehr viel. In Nepal, die Frau hat ein evangelistisches Flair, ist viel unterwegs evangelistisch. Sie hat es schwer seit dem letzten Oktober 2017. Da ist ein Gesetz erlassen worden, wo Religionswechsel verbietet und verbietet, den Glauben an andere weiterzugeben. Androht werden bis zu 5 Jahre Haft und über 700 US-Dollar Buß. Ein Betrag, den ein Nepali im Schnitt eben kaum kann zahlen. Im Nahen Osten, die IS hat sich gegen alle gerichtet, die nicht gleich denkt haben wie sie, aber Gewalt hat sich vor allem eben auch gegen Christen gerichtet. In Staaten mit kommunistischem Hintergrund, da in Kuba, China, Vietnam, auch dort herrscht noch massiv Christenverfolgung und in China ist es massiv am Zunehmen wieder. Es ist eine relative Freiheit da gewesen, aber China entwickelt sich zu einem Überwachungsstaat, wie man vielleicht das noch nie gesehen haben in der Welt. Bis zum Jahr 2020 haben sie das Ziel, jeden Bürger erfasst zu haben und jeder Bürger wird auf der Straße x-fach aufgenommen mit Kameras, mit Gesichtserkennung. Das heisst, dass jeder Chines eben jederzeit sofort bemerkt werden kann. Ein Journalist von der BBC hat einen Test gemacht. Er ist in einer grossen chinesischen Stadt auf die Straße gegangen und dann ist es genau 7 Minuten gegangen, bis sie ihn hatten. Und dann gibt es noch ein Punktesystem, wo je nach Gesinnung wird der Mensch eingeordnet. Und via Internet hat ja die Behörde sehr viele Informationen über jeden, der auf dem Internet rumsurft. Und dann kommt es darauf an, ob jemand Christ ist, dann wird der Punkt gehen dann runter. Je nach Gesinnung Einstellung ist man dann in einer Skala eingeteilt, entsprechend findet man dann schwerer einen Job, schwerer eine Wohnung und so weiter. Mein Chef war dann, der Daniel Hofer, jetzt gerade der Frühling, ist zurückgekommen und gesagt, er kenne China nicht mehr. Wenn man der Straße durchfährt, dauernd blitzt die Kamera auf. Und sie blitzt dann noch. Absoluter Terror. Und unsere Politiker in der Schweiz legen dem Regierungschef von China noch den roten Teppich aus, damit wir wirtschaftlich Gewinn erzielen können. So läuft es. In Europa ist Christenverfolgung eben auch immer aktuell gewesen. Und wir Christen, wir passen nicht in die Gesellschaft hinein. Es ist ein Problem. Im Mittelalter hat der Klerus, hat die Kirche gesagt, was richtig und falsch ist. Und die sich an den Bibeln orientiert haben, sind als Ketzer verurteilt worden. Und dann in der Aufklärung, so von 1700 an, in der Aufklärung ist dann das abgelöst worden, das Absolute ist abgeschafft worden, Gott ist für tot erklärt worden, der menschliche Verstand ist zum Maßstab gemacht worden, dann sind so Ideologien entstanden, wie der Kommunismus, die die Welt verbessern wollten. Und Christen, die sich an dem Gott festgehalten haben, sind logischerweise verfolgt worden. Unter diesen Ideologien. Dann, letztes Jahrhundert in der Mitte, ist die grosse Enttäuschung gekommen. Die Moderne hat versagt. Es ist die Postmoderne hat angefangen. Als Reaktion aufs Versagen. Und absolute Worte sind eliminiert worden. Moral ist relativ worden. Es hat kein richtig und falsch mehr gegeben. Das ist auch heute noch so. Folglich auch keine Sünde. Und der grosse Begriff, Modebegriff heute ist Toleranz. Und wenn wir Christen jetzt kommen und sagen, wir glauben an Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Er ist der Einzige, der zu Gott führt. Dann werden wir in der Schweiz schief belächelt, als ewig gestrig angeschaut und in anderen Ländern werden wir verfolgt. Ganz klar. Jeder bastelt sich seine eigene Religionsrecht heute. Und wir sind eben die, die intolerant sind. Zivilcourage braucht es in dieser Welt. Und ich denke, das beste Beispiel für Zivilcourage ist Jesus selber. Jesus ist absolut nicht ein angepasster Mensch gewesen. Er hat seine Werte vertreten, hat seine Botschaft gebracht, völlig unabhängig, ob es den Menschen gepasst hat. Zivilcourage heisst, den Mut zu Werten zu stehen, ohne Rücksicht auf Folgen. Und Jesus hat die ganzen Evangelien durch dauernd Konfrontation gehabt, besonders mit den Religiösen. Zivilcourage kann sich also konfrontativ äußern, es kann sich auch sanft weise äußern. Sie haben einmal eine Frau gebracht zu Jesus, die frisch beim Ehebruch ertappt worden ist, und sie haben Jesus reinlegen. Sie haben ihn gefragt, hey, was sollen wir mit dieser Frau machen? Sollen wir sie steinigen, wie es der Mose vorschreibt, oder was machen wir jetzt? Und die Reaktion von Jesus, er hat sich am Boden gebuckt und hat in den Sand hineingekritzelt. Und ich kann mir vorstellen, die Ankläger, die sind immer mehr wütig geworden, die Spannung ist gestiegen und dann steht Jesus auf und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und einer nach dem anderen ist abgeschlichen, die Religiösen zuallererst. Zivilcourage kann sich auch sanft weise äußern. Oder auch in einer heiligen Militanz, wo er in den Tempel gekommen ist und gesehen hat, dass das Händlerpack den Tempel missbraucht und Business macht. Was hat er gemacht? Eine Peitsche aus einem Strick und hat die Tisch umgeworfen und hat die Händler zum Tempel rausgeknallt. Mit Gewalt. Auch das kann Zivilcourage sein. Oder Zivilcourage äußert sich auch in einer Unterordnung. Da sind Beamte vom Tempel gekommen und haben gesagt, hey, du und deine Jünger, ihr müsst Tempelsteuer entrichten. Und Jesus hat zum Petrus gesagt, wir sind nicht verpflichtet zur Tempelsteuer. Aber damit wir ihnen keinen Anstoß geben, hat er dem Petrus den Auftrag gegeben, Tempelsteuer zu zahlen. Auch das ein Ausdruck von Zivilcourage. Zivilcourage ist oft eben ein Mangel an politischer Korrektness. Und wir Schweizer legen ja so sehr viel Wert darauf, dass wir politisch korrekt sind und ja nie anstossen. In der Politik, wenn einen anstoßt, der wird in einer kurzen Zeit abgeschossen. In den Medien wenigstens. Und es ist aber genau der Mangel an politischer Korrektheit, wo Jesus letztlich ans Kreuz gebracht hat. Die Frage ist jetzt, wie sieht denn Zivilcourage für uns Christen aus? Jesus sagt etwas ganz Dramatisches. Matthäus 10, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wir haben in dem Film von Kuba gesehen, geistliche Leiter mit Zivilcourage. Die sind so weit gegangen, der letzte Pastor hat erzählt, wo regierungsfreundliche Pastoren Kirche besetzt haben, haben sie vor dem Gericht dann Recht bekommen, aber der Staat hat nichts unternommen. Dann haben sie da ein paar Helden von der Gemeinde, haben sie da trainiert, haben mit denen Kirche gestürmt und haben die Besetzer rausgeknallt. Also Zivilcourage kann recht militant sein. Ich war in Vietnam letzten Frühling und habe dort Interviews gemacht mit Pastoren. Und ich möchte euch einfach ein paar Beispiele von Menschen weitergeben, auch von sonst Gemeindegliedern, die Zivilcourage bewiesen haben. Und bewiesen. Übrigens, der Pastor, der Erste, den ihr gehört habt, da sind wir in sein Haus gekommen, es hat strömend geregnet und der Empfang, den er uns gegeben hat, war, es ist gut, dass es so fest regnet, wenn ihr kommt. Dann ist die Polizei weniger aktiv. Und in diesem Dorf, der Pastor, hat in den letzten Jahren eine Kirche gebaut mit 1300 Sitzplätzen. Das ist die andere Seite. Aber der Preis, den er gezahlt hat, war sehr hoch. Dann sind wir an die chinesische Grenze gekommen, in einem Bergdorf oben. Und dort hat der Pastor hat in einer kleinen Kirche hat gesagt, es sind schon 600 Leute. Die Kirche ist schon hoffnungslos geplatzt. Und dann, bevor wir gegangen sind, hat er noch ein Bild aus dem Handy rausgekramt, wo eine Evangelisation zeigt dort oben. In einem Bergdorf oben. Von dem träumen wir, oder? Gott macht Grossartiges genau in diesen Situationen, wo Christen eben unter Druck sind. In der Schweiz, in Lenzburg zum Beispiel, da braucht es auch Zivilcourage. Angefangen in der Ehe, dann braucht es auch in der Gemeinde Zivilcourage, ich komme dann noch darauf zurück, auch am Arbeitsplatz, im Jodlerchörli, im Turmverein, überall, wo wir uns bewegen. Und Jesus sagt, Zivilcourage sollen wir so leben, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Zivilcourage schiert auftreten, heisst nicht, dass man Recht haben will, sondern dass man Menschen dienen will. Also fromme Vorschlaghammer-Mentalität funktioniert nicht. Und die beste Definition in der Bibel, die ich gefunden habe, zu Zivilcourage, ist Psalm 56, 12. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können Menschen mir schon antun? Das ist so ein Paukenschlag im Hinblick auf so die verletzte Mentalität, die oft in christlichen Kreisen herrscht. Zivilcourage trainieren. Wir sind ja Pfingstler, oder? Und wir glauben an Geistesgaben, aber ich sage euch etwas Enttäuschendes. Zivilcourage ist keine Geistesgabe. Jesus ist zum Johannes der Täufer gekommen, hat sich taufen lassen Und dann ist der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabgekommen und eine Stimme vom Himmel hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Ich glaube, das sind die beiden Voraussetzungen zu Zivilcourage, ist, dass wir wissen, wer wir in Gott sind. Dass wir wissen, hey, ich habe so meine Ecken ab, aber Gott steht zu mir und er liebt mich und er vergibt mir und ich bin okay für ihn. Das ist eine Basis für Zivilcourage. Und das Zweite ist, dass der Heilige Geist uns erfüllt und immer wieder mal erfüllt. Voraussetzung zu Zivilcourage. Und als richtige Pfingstler, wenn es um Geisteserfüllung geht und um besondere Gotteserlebnisse, dann denken wir, dann heben wir ab in die Wolken. Und dann geht es uns gut. Unsere Emotionen sind gestärkt. Wir haben Freude, wir sind begeistert. Aber bei Jesus ist es ganz anders gelaufen. Es heisst, kurz darauf drängte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Und dort ist er bis aufs Blut herausgefordert worden, bis zum Letzten. Abschlusstraining zu einem zivil couragierten Dienst. Und Jesus sagt auch, Matthäus 10, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Könnte es also sein, dass auch ich Training zu Zivilcourage nötig habe? Teilweise in der Wüste. Ich für meinen Teil ja. Ich bin als junger Schnufer mit 20, ich hatte so eine Kindheit, wie man sich nur träumen kann, viel Liebe bekommen, ein riesiges Selbstbewusstsein entwickelt. Ich bin ziemlich vielseitig begabt und mit 20 habe ich gemeint, ich habe alles und ich habe alles am besten. Mit diesem Bewusstsein habe ich gelebt. Und dann, mit 25, ist mir das ganze hochfahrende Gebäude zusammengekracht. Wisst ihr warum? Ich habe geheiratet. Und in der Ehe kommt es eben aufs Wesentliche an, nämlich Liebe. Und das hat mir gefehlt. Ich war Vollblut-Egoist. Ich habe dann noch lange gemeint, meine Frau sei das Problem. Ich bin dann in die Wüste rausgeraten, bis Gott mir klar machen konnte, hey, nicht sie, du bist das Problem. Und dann hat es angefangen, besser mit mir. Wüstentraining in den ersten Jahren der Ehe. Und dann, später, bin ich Pastor geworden in der Friedenskirche Zürich und dann haben wir die Gemeinde in Dietikon gegründet. Dann haben wir die Konservativeren haben wir zu Zürich zurückgelassen und wir haben die jungen Wilden mitgenommen auf Dietikon. Und ich habe gedacht, jetzt geht die Post ab. Ohne Traditionen, wir bauen die Gemeinde, wir stellen Dietikon auf den Kopf. Habe ich gemeint. Es hat auch einen Aufbruch gegeben. Aber dann ist die Wüstenzeit losgegangen für mich als Pastor. Ich habe gemeint, ich habe es im Griff, ich weiß, wie es geht. Ich habe ziemlich viel und oft müssen unten durch. Da sind Wellen dahergekommen von Prophetiewellen, Geisteraustreibenwellen, Toronto-Wellen und so weiter und so weiter. Eine nach der anderen. Haben die Gemeindeglieder verrückt gemacht, angesteckt. Und ich als Pastor bin dann eben da gestanden, wo der ganze Sack voll Flöhe wollte zusammenheben. Ich bin dann da gestanden als der halt noch nicht so draus kommt. Geistlich den Durchbruch noch nicht so recht hat. Weil ich nicht auf jede Welle aufgehockt bin. Wüstenzeiten als Pastor. Ich muss sagen, die Zeiten haben mir sehr gut da. Irgendwie ist mein Bild über mich selber ein bisschen realistischer geworden in dieser Zeit. Zivilcourage trainieren bei den Wölfen. Und Wölfe, das macht Jesus klar, sind nicht leicht zu ertragende Menschen. Das kann der andere sein, oder das kann ich selber sein. Wir gehören alle dazu, wo das könnte sein. Und er definiert auch, wer das ist. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch vor den Gerichten, Statthaltern und Königen überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Da haben wir die Kombination von von politischen Machthabern und religiösen Machthabern, die zu Verfolger werden können. Die Kirchengeschichte zeigt sehr viel von dem. Dann fährt er weiter, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod, dem Tod überantworten und der Vater, das Kind und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie zu Tode bringen. Verfolgung in der Familie, in vielen Ländern im islamischen Raum ist das Standard, wenn jemand zum Glauben kommt, Christ wird, beschmutzt er die Familie eher und er muss umgebracht werden, wird bedroht. Und oft wird es vollzogen. Bei uns ist das noch nicht so lange zurück. Wenn vor 50, 60, 70, 80 Jahren noch ein Katholik eine Protestantin geheiratet hat oder umgekehrt, da ist der Teufel losgegangen. Das war bei uns auch aktuell. Und dann geht er noch weiter und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Damit meint er Gesellschaft. Mit ihrer Tendenz, wo sie unterwegs ist. Und da stehen wir Christen quer drin, ob wir es wollen oder nicht. Wir leiden nicht so unter Verfolgung. Wir werden belächelt, wir werden als Sektierer abgestempelt. Aber im Ausland passiert das schon. Wo sind denn unsere Trainingsfelder für Zivilcourage? Ich glaube, das Wichtigste ist unsere engsten Beziehungen, Ehe, oder irgendwelche Arbeitsteams. Und es sind ein paar Ehepaare da, wie ich da sehe, oder? Gewissensfrage an euch. Gibt es gewisse Themen in eurer Ehe, wo der eine Partner oder der andere nicht so gerne anspricht? Weil wenn ich über das Thema zu sprechen komme, dann gibt es eine heikle Reaktion. Dann ist nachher die Stimmung ist nachher versaut für die nächsten zwei Tage. Kennen das so Sachen? Heikle Themen, wo man lieber nicht drüber redet. Um des Friedens willen, meinen wir denn noch. Es braucht Zivilcourage, genau so Themen anzusprechen. Das ist ein gutes Trainingsfeld. Wenn du jetzt heimgehst und du hast so Themen, dann dünnt das miteinander besprechen so und jetzt nehmen wir Anlauf und jetzt sprechen wir das an, wo heikel ist. Du musst dich eben nicht fürchten, vor der Reaktion. Weil der Partner, der dann reagiert, ist ja auch aufgefordert, Zivilcourage zu haben. Und Zivilcourage bedeutet, dass ich in jedem Fall die Verantwortung für meine Reaktion auf mich nehme. Also meine Frau kann mir sagen, was ich will. Auch etwas, was mir gar nicht passt. Wie ich reagiere, das ist mein Problem. In jedem Fall. Habt ihr das mitbekommen? Und wenn ihr beide das abmacht, hey, wir haben die Verantwortung für das, was ich sage und wie ich reagiere, dann könnt ihr über Themen reden. Das ist ein gutes Übungsfeld. Übet. 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 In der Gemeinde haben wir auch Übungsfelder. Wir haben eine super schöne Kathedrale, aber es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, oder? Da ist mal eine aus dem Leitungsteam heimgekommen. Sie haben eine hitzige Debatte gehabt und er hatte ein knutschblaues, geschwulles Auge gehabt. Es war etwa zu Abend schon um 11:30 gewesen, seine Frau war noch auf, hat ihn gesehen, zur Tür reingekommen und hat gesagt, was ist denn mit dir los? Du bist doch bei den Brüdern und bei den Schwestern im Vorstand der Gemeinde. Dann hat er gesagt, ja, schon, aber das ist, weil wir das Vaterunser gebetet haben. Die Frau hat gesagt, was, vom Vaterunser beten kommst du so ein schwules Auge über? Dann hat er gesagt, ja, ich habe mit dem Emil einen Konflikt gehabt. Und dann haben wir das Vaterunser am Schluss gebetet. Und als wir zu der Passage gekommen sind, zu dieser Bitte, erlöse uns von allem Übel, habe ich wahrscheinlich zufällig den Emil angeschaut. Ich hoffe, ganz so dramatisch geht es bei euch da nicht her und zu. Aber vielleicht geht es manchmal wie in Antiochia. Da ist doch der Petrus, ist bei den Heidenchristen gsi, ist am Verdauen gsi von seinem Schweinebraten. Und dann kommen die Judenchristen von Jerusalem und der Petrus hat sich klammheimlich von den Heidenchristen zurückgezogen und hat sich auf die Seite der Judenchristen geschlagen. Er hat geheuchelt und er hat damit das ganz freimachende Evangelium in Frage gestellt. Mit dem Beispiel. Und der Paulus, der hat zivil Courage gehabt, Galater 2,11, schreibt er, als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Der hat dem Petrus, einem Fels, wo gemeint drauf gebaut wird, dem hohen Herr, hat er vor aller Öffentlichkeit Kappe gewaschen, wie es nötig war. Zivil Courage in der Gemeinde. Leise treten ist absolut keine christliche, geistliche Qualifikation. Darum haben wir doch in der Gemeinde ein Übungsfeld, eine geschützte Werkstatt, ein Übungsfeld für Zivil Courage, dass wir dann außerhalb der Mauern in der rauen Welt bestehen können. Nutzen wir die Möglichkeiten, auch wenn es mal drunter und drüber geht. Aber immer seid klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Mit Zivil Courage leben. Ich zeige euch die drei Affen und sage euch, so nicht. Augen zu, Tore zu, das Maul zu. Das hat nichts mit christlich sein zu tun. Zivil Courage können wir üben und leben in unserer generellen Berufung. Wir sind nicht berufen zum leise treten, sondern zum positiv auffallen in dieser Welt. Stellung nehmen, wenn unsere Werte in Frage gestellt werden, uns zum Anspruch von Jesus bekennen, den er hat. Ich denke, wir haben immer in der Gelegenheit, einmal in dieser Gesellschaft ein bisschen entgegenzuheben. Wenn zum Beispiel in der Schule wie selbstverständlich die idiotisch, antichristlich, pseudowissenschaftlich Ideologie von der Evolution gelehrt wird, dann ist eine Gelegenheit, einmal nicht gegenhalten. Du musst aber damit rechnen, dass du auf den Sack überkommst. Oder wenn wir mal gegen die Toleranz aufstehen oder gegen die politische Korrektness, die eigentlich nicht mehr als eine Heuchelei ist, dann kommen wir zuweilen auf den Sack rüber. Aber wir sollen unsere Berufung zur Zivilcourage ernst nehmen. In diesen Umständen, wo wir eben drin sind. Ich komme von Syrien immer wieder Bilder über von einem Mann, der nicht speziell berufen ist zu dem Dienst, den er macht, aber er macht den einfach. Ich gebe euch kurz schnell eine Übersicht über Syrien, über unsere Arbeit in Syrien. Könnt ihr im Internet noch weiter schauen. Ich will vor allem auf den Mann sprechen kommen, hier mit den Knarren in der Hand. Der hat alles verloren, schafft jetzt einfach dort mit. Ist nicht speziell berufen zu dem Dienst, den er macht, aber er macht's. Er lebt Zivil Courage. Da mit den Knarren. Gehört dann auch dazu. Da tut er einem Kind die Finger verbinden, verteilt Brot, macht einfach das, wo Gott Not am Mann ist. Sorgt sich sehr um Kind. Ein Mensch, der Zivil Courage beweist. Jeden Tag, schon seit Jahren. In einem Umfeld, das absolut gefährlich ist, wo noch nie weiss, ob er die Arbeit noch lebt. Nicht speziell berufen zu diesem Dienst. Er macht das, was am nächsten liegt. Da ist er mit der Projektor unterwegs, fährt in die Dörfer zu Muslimen, geht den Jesusfilm zeigen. Zivil Courage. Da gibt es auch Zivil Courage in einer besonderen Berufung. Kuba hat ja selber viel Probleme, Christen haben viel Probleme dort. Aber nur schon die Pfingstbewegung dort hat bereits 300 von den besten Leuten ausgebildet als Missionare in die Welt. Ich gebe euch einen kurzen Einblick von zwei Missionaren, die ausgesendet werden nach Haiti, die wir dürfen begleiten. Und so weiter. Kommen wir zum Abschluss. Mit Christen mit Zivilcourage wird Gott viel bewegen. Und ich möchte uns aufrufen, zwei Grundvoraussetzungen: Wissen, ich bin wertschätzt in den Augen von Gott. Und wenn du das Wissen nicht hast, reiss dich darum, dass du das Klarheit kannst überkommen. Das Zweite ist erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann sich anstecken lassen vom Heiligen Geist, selbst wenn er in die Wüste führt. Vielleicht bist du im Moment in einer Wüste. Hey, das ist nicht das Schlimmste. Gott hat im Sinn, mit dir etwas zu machen. Und dann, nicht wie die Affen, die drei, macht die Augen auf, macht die Ohren auf, macht das Maul auf. Und denk dran, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Da ist ein Satz rausgefallen. Was können wir Menschen schon antun? Amen. Da ist er.